Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Medikus, so lautet der Titel eines Weltbestsellers von Nora Gordon. Es ist die Geschichte eines jungen Baders und Arztes, der im Mittelalter von Großbritannien bis nach Persien reist, um Medizin zu studieren. Ärzte gibt es im Mittelalter kaum. Die gesundheitliche Versorgung wird von Badern geleistet, die mit ihren Pferdekarren von Marktplatz zu Marktplatz fahren und dort ihre Patienten oftmals mit brachialen Methoden und allerlei Hokuspokus behandeln. Medikus, die Macht des Wissens, so lautet auch der Titel einer Ausstellung über die Geschichte der Medizin, die ab Sonntag im Historischen Museum in Speyer zu sehen sein wird. Matthias Henjes hat sie sich schon vorab angesehen.
Natürlich geht es nicht ohne die Popularität des Bestsellers. Die Ausstellung beginnt mit einer Szenerie aus dem bekannten Roman. Am Eingang steht ein farbenprächtiger Planwagen, vor dem im Mittelalter ein Medikus mit Bällen jongliert haben könnte, um Patienten anzulocken und sie dann mit seinem medizinischen Instrumentarium zu traktieren. Das originale Handwerkszeug der Bader und Barbiere zeigt Kurator Dr. Sebastian Zanke in einer Vitrine wenige Schritte weiter.
So was ist wirklich selten. Einerseits natürlich haben wir hier unten ein normales Skalpell. Dann haben wir noch ein Schabeisen, mit dem man Wundstellen frei schaben konnte. Wir haben ein Brandeisen zum Kauterisieren der Wunde, also zum Verschließen. Und wir haben daneben so eine chirurgische Sonde, dass man prüft, ob irgendwelche Fremdkörper in den Wunden sind. Nadel- und Bügelsonde.
Beim Kloster Corvey im Weserbergland förderten Archäologen den raren Fund aus dem Mittelalter zutage. Weit besser überliefert ist aber die Medizin viel früherer Jahrhunderte, angefangen mit Keilschrifttäfelchen aus dem Zweistromland.
Wir haben Tontafeln zu allen möglichen erdenklichen Gebrechen und Zwecken. Einerseits natürlich Beschwörungsformeln für oder wider ein Verursacher einer Krankheit, die hier aufgezeichnet sind. Wir haben eben aber auch Rezepte. Vieles davon hat natürlich eine medizinische Wirkung auch. Sowohl im mesopotamischen als auch im ägyptischen Bereich konnten wir auf eine relativ fortschrittliche Medizin zurückblicken. Wobei aber in beiden Bereichen dieser Aspekt des Glaubens, der religiösen Therapie, immer mit der praktischen, handwerklichen sehr, sehr eng verbunden war.
Diese Verbindung hat die Medizingeschichte geprägt. Bis weit in die Neuzeit suchte man die Ursachen für Gesundheit und Leiden, ähnlich wie für Erfolge und Misserfolge, im transzendentalen Bereich. Wer krank wurde, hatte vermutlich eine Gottheit verärgert. Zur Therapie gehörte daher immer auch eine Anrufung überirdischer Mächte. Ausstellungsbesucher können das anschaulich erleben, wenn sie sich auf ein interaktives Spiel vor einem der großen Monitore einlassen, erzählt Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert.
Unsere Besucher kriegen am Eingang ein Leiden verpasst. Die kriegen eine Karte mit der Darstellung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen oder Bauchschmerzen und kriegen dann in der Konfrontation mit dem jeweiligen Heilkundigen die entsprechende Therapie verschrieben, die sich natürlich sehr unterscheiden kann durch die Jahrhunderte.
Was der Schauspieler im wechselnden historischen Gewand dem Besucher dann verordnet, ist tatsächlich schriftlich überlieferten Quellen entnommen, betont Kurator Zanke. Die berühmtesten sind die Texte des antiken griechischen Arztes Hippokrates, die zu einer einflussreichen Grundlage des medizinischen Wissens wurden.
Der Kern des antiken Wissens, der nicht nur das Mittelalter, sondern ein bisschen in die Neuzeit hinein so prägend war, war die sogenannte Vier-Säfte-Lehre. Und er beschreibt die Funktionen des menschlichen Körpers in vier Säften. Blut, Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle. Und wenn diese vier Säfte im Gleichgewicht waren, war der Mensch gesund, war einer davon im Ungleichgewicht, war der Mensch krank. Entsprechend auch die Therapie, man musste die Säfte wieder in Gleichgewicht bringen oder schädliche Säfte ableiten.
Und so wurden Patienten in früheren Jahrhunderten so häufig geschröpft, mit einem bronzenen oder gläsernen Schröpfkopf, dass daraus eine Redewendung geworden ist. Oder man ließ sie zur Ader. Eine große Vitrine zeigt das traditionsreiche Instrumentarium.
Der einfachste Weg, schädliche Säfte abzuleiten, war der des Aderlasses. Meistens mit einer spitzen, scharfen Klinge wurde Blut abgezapft und so der schädliche Stoff abgelassen. Es gab die andere Variante mit dem Schröpfkopf. Da haben wir von dem ältesten römischen Ensemble eine Reihe von großformatigen Schröpfköpfen erhalten. Die stellen wir gegenüber ganz modernen Schröpfköpfen, also zum Teil bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die zeigen eben, dass trotz aller medizinischen Erkenntnis dieses Säfte-Thema wirklich unglaublich wirkungsmächtig war und fortbestand.
Auch die Entleerung des Darms sollte dem Gleichgewicht der Körpersäfte dienen. Darum liegt hinter dem Glas ein Set von Klistierspritzen, die übrigens dem bayerischen König Otto gehörten, der im 19. Jahrhundert erster Herrscher des unabhängigen Griechenland wurde. dass fachliches Wissen der Antike über den Zusammenbruch der römischen Welt hinaus bewahrt blieb und im Mittelalter bald wieder angewandt wurde, ist zwei Traditionssträngen zu verdanken.
Das eine ist die Klostermedizin, in der Grundlagen der Vier-Säfte-Lehre in den Klöstern weitergegeben wurden und auch angewandt wurden. Klöster sind mehr als nur Kräuterlehre, sondern auch Stätten, wo der Aderlass eben vollzogen wurde. Und der andere Weg ist der über den orientalischen Bereich, über die Medizinschulen des arabischsprachigen, des islamischen Kulturkreises, in dem christliche, jüdische und islamische Ärzte dieses antike Wissen rezipierten und vor allem maßgeblich erweiterten, kommentierten und deren Schriften wiederum dann über Übersetzungsschulen in Spanien und Italien in die mittelalterlichen Universitäten zurückgelangte.
Die praktische Bedeutung der vielseitigen Klostermedizin ist lange unterschätzt worden, stellt Kurator Zanke klar. Dagegen hatten die Universitäten für den medizinischen Alltag kaum Bedeutung. Sie konservierten nur akademisches Buchwissen, denn Hochschulärzte standen in fürstlichen oder städtischen Diensten und durften nicht praktizieren. Die große Wende, die die Medizin schließlich von den Lehren der Antike löste und den Weg zu einer modernen Wissenschaft öffnete, dokumentiert in der Ausstellung ein großformatiges altes Buch.
Das ist eben das große Werk, das ein bisschen diese Medizin in die Neuzeit hineinbrachte und einen neuen Weg einschlug. Das ist das große Werk von Andreas Vesal, des Anatomen, der im 16. Jahrhundert das antike Wissen auf dem Seziertisch prüfte und die antik-mittelalterliche Vorstellungswelt korrigierte und fortschrieb.
Entscheidend war nicht, dass Vesal tatsächlich menschliche Körper sezierte, sondern dass er selbstständig beobachtete und bewertete, was er sah. Seine Vorgänger hatten am realen Objekt nur wiederzufinden gesucht, was die alten Texte beschrieben. Er aber überprüfte die überlieferten Schriften anhand seiner eigenen Wahrnehmung. Die Medizin machte den Sprung in die Neuzeit nicht durch große Entdeckungen, sondern durch das Infragestellen der alten Autoritäten, hält Zanke fest.
Neues Wissen kommt vor allem dann ins Spiel, wenn altes Wissen hinterfragt wird.
Ein Beitrag von Matthias Henjes. Die Ausstellung Medicus, die Macht des Wissens im Historischen Museum in Speyer, ist von Sonntag an bis zum 21. Juni zu sehen.